Patrick,
der Literaturpodcast über Erstlinge.
Hallo Leo.
Hallo Vera.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist ein eine Spezialfolge, weil wir werden über zwei Bücher reden. Und das hat auch einen Grund. Und zwar ist vor ein paar Wochen, zwei Wochen?
Drei
Wochen. Hauptsache, wir wissen es von ihm. Es Thuner Literaturfestival gsi, Literare. Und wie sicher einige von euch wissen, haben Leo und ich dort immer unseren Einsatz. Und dieses Jahr und auch letztes Jahr haben wir ein Debütarbeit organisiert. Und weil das natürlich auch das Thema immer in unserem Podcast ist, die Debüts, wollen wir euch zwei Debüts vorstellen, die an dem Abend die Autorin, der Autor vorbeikommen sind und gelesen haben. Und zwar haben wir uns so aufgeteilt, weil wir haben immer pro Autorin oder Autor haben wir, ist eine Person verantwortlich gewesen aus dem Team. Und wir haben jetzt einfach die zwei Bücher gewählt, wo Leo und ich verantwortlich gewesen sind. Also ich habe das Buch «Männer töten» von der Eva Reisinger und Leo.
Ja, «Sauhund» von Leon Christ ausgewählt. Und eben, man merkt vielleicht von dem auch schon, wir haben das wie zu viert organisiert. Und wir reden jetzt aber eben wirklich, wie du so schön gesagt hast, halt nur über die zwei, weil wir dort so wie die Zuständigen waren und uns auch so ein bisschen am meisten mit denen oder so ein bisschen auf die Bücher spezialisiert haben. Darum kommen jetzt die. Und man meint vielleicht am Anfang, dass sie gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Also es ist anders als bei der letzten Spezial-Doppelfolge, wo ich glaube, es im Jahr 2022 ist rausgekommen. Das ist schon so lange her.
Wow.
Ja. Und dort haben wir ja, wer sich noch mal erinnert, Freizeit und Steine schmeißen gelesen. Und dann war es auch so gewesen, dass wir das gemacht haben, weil wir das Gefühl hatten, die Bücher sind recht ähnlich thematisch. Und das ist jetzt das Mal nicht so der Fall, aber irgendwie ist es ja wie auch schön, so ein bisschen die Vielfalt zu zeigen, würde ich jetzt sagen. Und es tun gleich beide, hey, eine Gemeinsamkeit, würde ich sagen, und sie reden, indem sie die Geschichte erzählen oder eine Geschichte erzählen über ein mega wichtiges Thema. Und darf ich nur sagen, weißt du, was mir ist aufgefallen, wo du jetzt so mich begrüßt hast? Wir haben schon mega lange nicht mehr so angefangen, so ohne Zitat.
Ja, genau.
Okay. Es war mega schön.
Das war gerade ein bisschen ungewohnt.
Extrem. Aber wir haben gesagt, wir fangen mal mit deinem Buch an, mit Männer töten. Ich würde dir darum das Wort übergeben, dass du uns da ein bisschen abholen kannst und uns erzählen, was wir wissen müssen.
Das Buch ist, wie gesagt, «Männer töten» von der Eva Reisinger. Und zwar ist Eva Reisinger in der oberösterreichischen Provinz aufgewachsen. Und wie es auf dem Buch auch steht, zwischen Zeltfest und Wot Kabul. Ich weiss nicht, ob ich die Einzige bin, die nicht weiss, was Wot Kabul ist. Ist das etwas Österreichisches? Ich habe sie vergessen zu fragen.
Das ist sicher Wodka mit Red Bull.
Wahrscheinlich schon, gell?
Ja, also nicht, dass ich das weiss. Das habe ich jetzt auch nie getrunken, aber ich hatte das so vom Ding
her. Ich habe das halt auch nie getrunken. Darum habe ich, also bei uns war das dort so ein Ding. Vielleicht bin ich in der falschen Freundeskreis gewesen.
Könnte es sein. Entweder das oder es ist, dass das bei uns nicht so, in der Schweiz nicht so getrunken wird. Aber wahrscheinlich ist es, wir haben die falschen Freundeskreise gehabt.
Die falsche. Sie hat in Wien Journalismus studiert und auch in verschiedenen Medienhäusern geschafft, gefühlt auf der ganzen Welt, also Hamburg, Berlin und Istanbul. Und sie lebt inzwischen aber als Autorin in Wien und träumt von einem Matriarchat. Wieso das wichtig ist, hören wir dann noch. Zuerst noch zum Buch. Das Buch «Männer töten» ist im Leikam Verlag erschienen. Und zwar, jetzt muss ich gerade selber nachschauen, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht genau wann. 2023 nehme ich an. Ja, 2023. Und es ist ihr Debütroman, wie gesagt, und sie erzählt die Geschichte von der Großstädterin Anna. Die kommt aus Berlin, korrekterweise heißt sie Anna Maria, und sie kommt in ein fiktives, kleines österreichisches Dorf, wo sie ziemlich einen wehrhaften und lauten Feminismus erlebt. Also in dem Dorf leben die Frauen ein Matriarchat aus und das eigentlich nicht so auf eine schöne, friedliche Art, sondern ziemlich brutal und auch überspitzt. Also auch mit Gewalt, was vielleicht auch der Titel ein bisschen darauf schliessen lässt. Und zwar ist es so, dass Anna Maria von ihrem Ex-Freund in Berlin vergewaltigt worden ist. Also sie hat, ja, doch kann man schon so sagen. Und schlussendlich kommt sie in das Dorf und merkt, wie war so passiert in dem Dorf mit Männern, die so etwas machen. Also es geht nicht nur um Vergewaltigung, sondern es geht auch darum, um sexistische Bemerkungen, also Sprüche oder wenn die Frau das Gefühl haben, sie werden einfach nicht ernst genommen, zum Beispiel vom Arzt, dann werden die Männer auf eine Art verschwunden, umgebracht. Ja, ich glaube, man kann schon spoilern, sie werden eigentlich immer umgebracht und verschwindet. Und die, der Frauengrüppli, also es sind vor allem, es ist so, vor allem ein kleines Grüppli, das sich so ein bisschen um das kümmert und so ein bisschen das Business aufgebaut hat schon so fast. Und sie sind wirklich so professionalisiert teilweise, dass sie noch wissen irgendwie, wo sie wer vergraben haben, dass sie wissen, wie man jetzt welche Flecken aus dem Sofa rausbringt oder aus ihren Kleidern, dass sie irgendwie ein Pickup organisieren. Und Anna-Maria hat sich am Anfang immer gefragt, wieso fahren da alle so einen Pickup in dem Dorf, den braucht man doch da nicht, bis sie realisiert, ah, es ist noch praktisch für die Leichen zu transportieren. Also es klingt jetzt ziemlich brutal, aber das Buch hat sehr viel Humor. Und Eva hat auch daraus vorgelesen an dem Abend und sehr humorvoll und die Leute haben wirklich gelacht. Und sie sagt auch, man darf darüber lachen. Sie hat es humorvoll geschrieben, sie hat es überspitzt geschrieben. Es ist ein ernstes Thema, Femizid, Gewalt an Frauen, aber in ihrem Buch darf man auch lachen. Was ich sehr schön gefunden habe und die Leute haben es auch ernst genommen. Also bei mir ist sehr viel gelacht worden. Was ich auch noch etwas Schönes finde vom Buch, bevor man vielleicht dann ein bisschen über Themen redet, ist, sie hat es in verschiedene Kapitel unterteilt. Und zwar heissen die Kapitel Nebensaison, Schonzeit, Hauptsaison und Ernte. Was das bedeutet, lasse ich mal so stehen. Aber es sind auf jeden Fall alles Begriffe aus der Jagd. Und Eva Reisinger hat sich auch sehr viel mit dem beschäftigt und sie hat mir erzählt, sie macht sogar einen Jagdski oder hat sogar einen gemacht. Sie hat ihn schon gemacht.
Sie hat während dem Schreibprozess hat sie den Jagdski gemacht und es ist ja. Wirkt so ganz anders, wie sie so das erzählt.
Ja.
Wenn man auch das Buch kennt und gleichzeitig ist das halt einfach wahrscheinlich auch Teil vom Rechercheprozess gewesen. Also das musst du irgendwie wirklich wissen. Und vielleicht hat sie einfach Lust drauf gehabt, weil sie sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und Jagd ja vielleicht schon ein Thema ist, das sehr so männlich konnotiert ist.
Das auf jeden Fall. Und es geht halt schon auch in dem Buch viel, also sie beschreibt halt wie verschiedene Schuss- und Stichwaffen, weil nach einem Interview, das ich mit ihr geschaut habe, sind das die meistens die Waffen, die gebraucht werden, wenn es um Femizid geht, anscheinend. Und darum hat sie sich halt auch viel dann mit den Waffen auseinandergesetzt und die beschreibt sie auch im Buch und man merkt schon, dass sie sich viel mit dem auseinandergesetzt hat, wie sie die beschreibt und ja, davon erzählt.
Ja, und wer kann schon sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben und den Jagdschein gemacht gleichzeitig?
Gleichzeitig. So viel zum Buch. Hast du noch eine Frage, Leo?
Ich glaube es nicht, nein. Also es ist, ich glaube, es geht gut. Ich glaube, die Leute müssen wissen, wenn ich da reden kann, die Leute wissen, was sie müssen wissen, um ein bisschen reinkommen. Und ich finde übrigens nicht, dass du gespoilert hast. Also bei so einem Titel. Und ich finde übrigens, vielleicht geht es so zum Einstieg, ich finde einfach den Titel mega gut, weil er so eine Doppeldeutigkeit hat. Das ja. Finde ich wahnsinnig. Also für alle, was jetzt nicht klar ist, man kann es natürlich sehen als die Männer, die das Subjekt sind, die töten. Oder es ist eben umgekehrt und die Männer sind das Objekt, die getötet werden.
Weil im Buch auch beides der Fall ist.
Und was in der Realität eben leider... Das ist jetzt ein falscher Satz, wenn ich sage, es ist leider nicht
der Fall.
Also auf der einen Seite leider, auf der anderen Seite... Ich möchte jetzt das nicht sagen, aber ich glaube, man weiß, was ich meine.
Und sie hat
Ich weiß nicht, ob
Kannst
sie bei dir...
Kannst du den Satz wieder
zurück? Ich nehme ihn wieder zurück, ich habe das nicht gesagt. Hätte bei dir dann oder bei deiner Gruppe, also vielleicht zur Orientierung, es hat so Spaziergänge gegeben, wo man verschiedene Stationen hatte, hat sie bei dir auch ein bisschen über den Titel geredet? Weil ich kann mich eben nicht mehr genau erinnern, aber sie hat so erzählt, sie hat zuerst, glaube ich, echt ganz lange den Titel gehabt, Killing Man.
Ja. Ein ist jeden Fall auf Englisch.
Genau.
Und dann hat sie mit jemandem darüber geredet. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer das war. Sie hat den Namen so beiläufig und selbstverständlich erwähnt, dass sie das Gefühl hatte, ah ja, die Person muss man kennen. Und mir war aber in dem Moment gerade kein Begriff gewesen. Und ich habe mir den Namen ehrlich gesagt auch nicht gemerkt.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Und jedenfalls ist es dann wie so der Vorschlag von dieser Person gewesen, dass sie es doch soll sagen, Männer töten. Und dann hat sie es, glaube ich, zuerst am Anfang ein bisschen krass gefunden. Und nachher aber, ja, ist es gleich der geworden.
Und glaubst du, die Person, die das gesagt hat, hat eben den Englisch dort krasser gefunden? Und ich weiss, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie es war oder wie sie es erzählt hat, aber ich habe dann so gefunden, es ist eigentlich auch noch spannend, dass das wie mehr Killing Man wie mehr wirkt auf gewisse Personen als der Deutsch.
Ich finde den Deutsch viel stärker.
Ja. Aber vielleicht auch halt schon auch einfach, weil Deutsch unsere erste Sprache ist.
Das glaube ich auch.
Und irgendwie finde ich so englische Titel oder jetzt in dem Fall ist eigentlich noch krass, weil es jetzt das Gleiche aussieht.
Ja.
Es tönt halt auch. Es ist, so ein bisschen, es ist halt ein härterer Titel, aber das liegt ja auch in der Sprache. Der Klassiker mit Töten.
Also jetzt auf Deutsch meinst du, ja, es ist ein härterer Titel? Ja. Ja, und ich finde, es macht schon Sinn, weil sie schreibt ein deutsches Buch und dann einen englischen Titel nehmen kann man machen, aber ist irgendwie so überhaupt nicht üblich.
Nein, es ist ja im Gegenteil. Wenn du sogar ein englisches Buch hast, wird ja meistens der Titel sogar noch übersetzt. Also wenn das Buch nicht auch übersetzt wird. Also es ist
ja
eigentlich recht untypisch.
Genau, und es kann ja sein, dass vielleicht ihr Buch dann mal übersetzt wird aus Englische und dann heisst es Killing Man. Und dann hat sie beides.
Das wäre natürlich nicht schlecht.
Das wäre natürlich super für sie. Ja, wie schon kurz angesprochen, geht es in diesem Buch eben sehr viel um Femizid. Oder es ist so ein bisschen das Hauptthema bei dem Matriarchat, um dass die Frauen sich eben dann ein bisschen dagegen wehren. Und wir haben beide das Gefühl, oder so, ja, das Gefühl und herausgefunden, dass das Thema immer mehr präsent wird. Also klar, allgemein in der Gesellschaft ist es schon länger ein Thema, würde ich sagen. Aber in Büchern und vor allem, ja nein, nicht nur vor allem, aber in Büchern wird es jetzt immer mehr ein Thema und kommt immer mehr auf. Also da haben wir jetzt einerseits eben das von der Eva, wo ihr Debüt ist, aber sie hat vor allem als Journalistin auch natürlich sehr viel zu dem Thema geschrieben und dafür so probiert, Aufklärung zu leisten. Und ja, das Buch ist natürlich jetzt ein weiterer Schritt, um das Thema noch mehr aufmerksam bekommt. Wir wollen dazu auch sagen, das Festival war ja gerade so um den Weltfrauentag herum.
Und oder feministisch Kampftag, je nachdem, wie man es nennen.
Stimmt. Und sie hat gesagt, sie hätte so viele Anfragen gehabt um diese Zeit herum. Also sie hat auch an dem Wochenende, glaube ich, fast jeden Tag eine Lesung gehabt. Darum hat sie bei uns auch nicht mehr so lange können bleiben. Und sie hat den Satz so gesagt, ja, jetzt kommt allen in den Sinn, es gibt ja auch noch Frauen, die schreiben. Und also ich denke so ein Klassiker. Jetzt haben wir so einen grossen Tag, wo irgendwie alle feiern und dann wird sie eingeladen zu so einem wichtigen, spannendes Thema. Und sie hat gesagt, sie hätte auch absagen und so. Es also sei zu viel gewesen.
Sie hat, glaube ich, irgendwie mehr für alle Tage mehrere Einladungen bekommen. Also es ist wahnsinnig. Und es ist eigentlich auch noch, also es ist jetzt wieder so ein bisschen off-topic, aber mir fällt es gerade auf, es ist ja Kafka-Jubiläum.
Ja, stimmt.
Und ich bin gestern eine Buchhandlung vorbeigelaufen und es hat so wirklich ein halbes Showfenster nur für den Kafka. Und es hat ja eigentlich, glaube ich, auch eine neue Serie zu ihm gegeben. Und das hat mich auch wieder so, weißt du, weil du gesagt hast, dass sie gesagt hat, ihre, ist, oder den Leuten ist in Sinn gekommen, es gibt ja noch Frauen, die schreiben. wo ich dann einfach so gefunden habe, es ist so krass, wie wir so welche Jubiläen oder so Geburtstage von SchriftstellerInnen wir feiern und so gross und so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das sind halt mega häufig so die grossen Männer. Und eben, es hat überhaupt nichts zum Buch zu tun oder mit dem Buch zu tun. Aber es ist mir gerade so in den Sinn gekommen, weil du jetzt das gesagt hast, mit das also um die Tage herum oder wenn irgendetwas Spezielles ist mit, ah ja genau, es gibt ja auch noch Frauen, die Bücher schreiben.
Ja, also natürlich gibt es dann auch die grossen Jubiläen von Schriftstellerinnen oder so, die gibt es schon.
Aber ein bisschen weniger.
Ja, und Kafka ist jetzt natürlich gerade ein riesen Ding, ein riesen Thema.
Aber also es soll ja auch gar nicht um das gehen. Aber es ist einfach. Aber es ist mir so durch den Kopf. Und ja, das mit. Ich glaube, das erste Mal richtig bewusst ist worden. Mir ist das erste Mal richtig bewusst worden, dass so Gewalt an Frauen literarisch bis jetzt gar noch nicht so verarbeitet ist. Ich glaube, das letzte Jahr war eine Buchmesse in Frankfurt, wo wir in einem Gespräch waren, ich weiss nicht mit welchem Verlag. Und echt Kremeyer und Cherry auch. Ich glaube, es ist darum gegangen, dass Kremeyer und Cherry auch, das ist ohne österreichischen Verlag, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Seich, die haben ein recht feministisches Verlagsprogramm und sie hat dann noch mit jemandem, der auch noch dabei war, eben darüber geredet, dass das so etwas ist, was die früheren Feminismuswellen sozusagen nicht thematisiert haben, Gewalt an Frauen. Also dass halt auch Frauen, die betroffen waren, zum Beispiel nicht darüber geschrieben haben, aber dass auch andere Frauen gar nicht so darüber geschrieben haben. Und dass das jetzt ein Phänomen ist, das in den letzten paar Jahren erst eigentlich aufkommt, dass man das eben auch literarisch verarbeitet. Und das ist, eben, sie ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo es irgendwie einfach um das Thema, also es geht ja schon um Femizide, aber es geht halt in eine andere Richtung. Aber so Grundlage sind die Femizide, wo es einfach heutzutage immer noch wahnsinnig viel gibt. Ich glaube, in der Schweiz ist es auch 2 Wochen. In Österreich ist es viel krasser, hat sie gesagt, gell?
Ja, also hat nein, am Wochenende vorher, bevor es Literaturfestival war, oder ich weiß nicht mehr, ob es Wochenende war oder in der Woche vorher, hat es an einem Tag, glaube ich, 6 oder 7 gerade, wie sagen wir, Mord.
Ja, oder eben einfach Femizid.
In Österreich.
Das ist wahnsinnig. Wenn du überlegst, die Population von Österreich ist gleich wie in der Schweiz. Und ich finde schon, alle 2 Wochen ist mega viel.
Ja.
Und jetzt hat man halt wie angefangen, dass literarisch in ganz vielen verschiedenen Formen zu beschreiben und aufzuzeigen. Und ich finde das mega wichtig. Und ich verstehe aber auch, dass sie ja so ein bisschen eben den Humor reingebracht hat, weil es ist so ein schweres Thema. Vielleicht tut das halt auch ein bisschen die Leute dazu anregen, so etwas zu lesen, weil es ein bisschen leichter daherkommt, als wenn man von Anfang an einfach hinten drauf steht, ja, es geht um eine Femizid oder so. Weil es mega doof ist, aber wir funktionieren ja manchmal einfach so.
Es geht ja grundsätzlich bei ihr nicht um Femizid. Also da ist wie so der Background und auf dem hat sie es aufgebaut, aber die Thematik im Buch ist ja nachher wirklich die Gewalt und die Bemerkungen gegenüber Frauen und dass sich die Frauen so extrem wehren. Und dass in dem Dorf einfach allgemein das Matriarchat herrscht. Also sie tut wie eine Utopie erstellen und ja, die Welt umkehren. Aber es existiert nur in dem Dorf.
So, ist ein kleiner, eigentlich ist das ein kleiner Parallele zu Ningshof.
Ja, okay. Sie zwei haben auch sehr oft zusammen Lesekämpfe.
So das kleine, komische Dorf, das so ein eigenes Eigenleben hat.
Ja, und bei Ningshof ist ja auch so, dass die am Anfang ein Matriarchat hatten, das ja dann irgendwie gestürzt worden ist, weil sie plötzlich müssen feststellen, wer jetzt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist und Gesetze und so.
Ach, stimmt.
Aufbauen. Ja.
Und eigentlich reiht sie sich ja auch an, also ich finde es eben noch spannend, dass es ja wie, es ist ein Matriarchat, aber es ist ein gewaltvolles Matriarchat, oder halt eins, was sich wehrt, wo ja auch mit dem Klischee aufräumt, dass man sagt, ja, Frauen sind immer viel friedlicher. Was zwar gleichzeitig auch Das ist mir jetzt auch, hat auch wieder nicht viel mit dem zu tun, aber das habe ich vorletzt irgendwo gesehen, wo es darum ging, dass man eben sagt, wenn so Frauen in Führungspositionen sind, das bringt ja nichts und so. Und dass ja die Länder, die die Pandemie am besten gemeistert haben, die sind ja von Frauen geführt worden. Mhm. Und das ist jetzt so ein Gegenbeispiel. Und dann gibt es ja aber auch, um es so ein bisschen einordnen, wie die Amazonen, oder hat die Amazonen gegeben, oder und die waren ja alles andere als friedlich gewesen. Das war ja ein Kriegsvolk. Mhm. Die waren ja auch sehr brutal gewesen. Und darum finde ich, eigentlich ist es gar nicht so an den Haaren herbeigeholt, dass das eben halt nicht ein Matriarchat ist, wo alle Tee trinken und Kuchen essen. Und es ist halt wirklich einfach eine Umkehrung von Realität.
Ja, und es ist nicht so, dass alle Männer in dem Buch scheiße sind, also überhaupt nicht. Sie werden auch respektiert, das ist überhaupt nicht so. Sondern die Protagonistin hat dann auch einen neuen Freund. Unter anderem wegen ihm kommt sie ja überhaupt in das Dorf. Und der ist zum Beispiel irgendwie nie ein Thema. Also, manchmal ist man sich auch nicht sicher, ob er alles weiß, was die Frauen da machen. Aber schlussendlich ist irgendwie er auch involviert. Also es ist so, ja, der ist wie akzeptiert sozusagen. Ja, aber genau, die Frauen haben einfach wie mehr Macht, mehr, oder sie nehmen sich die Macht einfach. So ist es, glaube ich, eher. Und man muss dazu auch sagen, weil ich ja gesagt habe, es ist nur in dem Dorf, dann rundum fällt das natürlich dann auf, irgendwann. Und das wird dann so ein bisschen zum Kipppunkt bei dem Buch. Also ich erzähle jetzt nicht weiter, was dann passiert, aber ihr könnt es ja dann selber lesen. Von dem her, es ist wie so ein bisschen aufgebaut, dass am Anfang die Protagonistin in das Dorf kommt und dann immer mehr erfährt, was eigentlich los ist in dem Dorf. Wieso die Frauen so sind, wie sie sind. Zum Beispiel, weil es so eine Pfarrerin gibt in der hochkatholischen Kirche. Und irgendwann ist sie dann Teil davon, von dem Grüppli, und macht auch mit. Und dann gibt es aber wie so immer eine Steigerung, eine Steigerung, eine Steigerung, bis man wie das Gefühl hat, ja, kommt es jetzt gut aus oder nicht.
Und das muss man selber herausfinden.
Ja, ich erzähle es nicht.
Und bei dem
ich kann nur dazu sagen, ich weiss nicht, ob ich den Schluss gut finde oder nicht.
Ja, nur weil ich sage, dass mit der, dass wie die Protagonistin ins Dorf kommt und er immer mehr fährt, das ist ja auch wieder eine Parallele zu Ningsdorf.
Ja.
Das ist krass, das ist mir irgendwie gar nicht so. Also ich weiss, wir haben schon mal darüber geredet, ganz kurz. Aber jetzt tut mir sich die Fülle an Parallelen. Also, und gleich ist es ganz eine unterschiedliche Geschichte, aber es ist immer wie. Aber schön, wenn man so Sachen kann, Parallelen zu Büchern herstellen, die man schon gelesen hat.
Ja, und also sie, wie gesagt, sie haben auch Lesungen zusammen und sie sind, glaube ich, beide kennen sich inzwischen und begeistert voneinander, also so wie die Familie erzählt hat. Und ja, es ist wirklich eine extrem ähnliche Thematik. Ein kleines österreichisches Dorf, wo irgendwie ein bisschen anders tickt. Und dann kommt jemand aus der Großstadt rein und wählt alles auf. So. So ein bisschen so.
Ich würde ja jetzt mega gerne anschliessen und sagen, ja, Sauhund ist genau das auch. Ich würde jetzt mega gerne einen guten Übergang machen oder können machen, aber ich glaube, ich bekomme es nicht her. Weil es ist auf so vielen Ebenen ganz Angst. Mal, ich habe eine Gemeinsamkeit. Es fängt nämlich auch in einem kleinen Dorf an. Allerdings in einem bayerischen Dorf.
Und es geht auch um eine Grossstadt.
Und es geht um eine Grossstadt, aber der wer, wo, wenn lebt, ist ein bisschen anders. Aber bevor ich bei dir jetzt einfach so habe die Chance so ergriffen zum Wechseln, ich weiss nicht, haben wir noch etwas, was wir besprechen wollen bei Männertöten? Oder vielleicht kommen wir dann am Schluss nochmal?
Ja, ich denke, vielleicht kommen wir am Schluss nochmal dazu. Oder je nachdem machen wir noch Zitat-Session da.
Stimmt.
Liesst du alle Zitate so und ich lese alle Zitate?
Nein, das habe ich völlig vergessen. Das stimmt. Nein, das möchten wir schon noch gerne hören. Ich finde das noch schön so als Zwischenfazit. Ich glaube, das passt recht gut.
Also soll ich etwas vorlesen?
Ja, mega gerne. Es ist jetzt übrigens so ein cooles Buch, einfach nur von den Farben. Ich finde das Cover mega.
Farben?
Ja.
Ja, also ihr müsst jetzt einfach dann nachher alle auf unseren Insta-Account, dann seht ihr es. Leo lacht, dass ich Werbung mache. Ist so.
Smoothie-Übergang heute, hey.
Ja, heute ist höher. Du darfst entscheiden, weil es, dass ich es vorlesen will, das Zitat. Das von der Fahrerin oder das vom Arzt?
Das vor.
Oder beide?
Beide. Und ich möchte aber vor allem über das vom Arzt nochmal reden. Tu doch mal das vom Arzt vorlesen.
So, als Kontext kurz: Anna-Maria geht zum Arzt im Dorf. Ja, mit einem Pfeife im Ohr. Und der untersucht sie und dann gibt es wie einen Dialog zwischen den beiden. Und der Arzt fängt an, also ich lese jetzt einen Teil aus dem Dialog vor und der Arzt fängt an. Kein Tinnitus, nicht mal entzündet, höchstens dreckig. Was höre ich dann? Das weiß ich doch nicht. Sicher was Psychisches. Oder die Tage? Anna-Maria kneift die Augen zusammen und will etwas sagen. Oder eine Panikattacke. Bei euch Weibern ist doch immer was, weil ihr so hysterisch seid.
Es ist so, ich weiß nicht, es löst so viel in einem aus. Und es ist so schlimm, weil man kennt, ja, also ich habe das Gott sei Dank das Gefühl gehabt, ich glaube, es bis jetzt immer einfach sehr angenehme Ärzte und Ärztinnen gehabt, dass mir das noch nie ist unterstellt worden. Oder so, ach, aber das ist, glaube ich, eher eine Seltenheit. Es ist so oft, also es muss ja nicht mal nur in einem medizinischen Kontext sein, es kann ja so viel, dass immer irgendetwas auf deine Psyche geschoben wird oder ja, du bist halt eine Frau und darum nimmst du das so krass wahr und so. Und es macht einem einfach so hässig.
Ja. Und der Arzt ist allgemein in dem Buch furchtbar. Also, es gibt so es ist so.
Kein Wunder, dass man solche Sachen sagt, ja.
Es ist zum Beispiel auch so, es gibt zwei Frauen in dem Dorf, wo eigentlich beide, nein, die eine zumindest, einen Mann hatten. Und oh Wunder, ist der Mann verschwunden. Und die Frau jedenfalls heiratet dann und sind dann ein lesbisches Pärchen und wünscht sich halt sehr ein Kind. Und das rennt dann wie aus, also es gibt nicht eine spezifische Szene da dazu, aber sie erzählt dann halt der Anna-Maria, also der Protagonistin, dass der Arzt gesagt hat, ja, da könnt ihr euch sozusagen eh abschminken, da wird nichts, ihr seid zwei Frauen, ihr bekommt kein Kind, so in dem Stil. Und dann sind sie halt so hässig auf den Arzt zum Beispiel. Also da ist dann wie eine andere Situation. Und Anna-Maria ist, glaube ich, also zweimal beim Arzt und es ist einfach jedes Mal einfach furchtbar, wie sie behandelt wird. Und da ist einfach so die schlimmste Szene eigentlich. Einfach, also der Dialog. Und sie findet schlussendlich auch heraus, wieso sie so ein Pfeife im Ohr hat. Das ist, ich kann man schon sagen, schon irgendwie ein bisschen ein psychisches Dings. ja, aber halt aus ganz anderen Gründen, weil sie einfach so das verarbeitet von dieser Vergewaltigung und das immer mehr wird und ja, ihren Körper dann darauf reagiert.
Weißt du, was mir zu diesem Thema wieder einfällt? Sorry, ich bringe heute ganz viele Themen rein, die nichts mit dem zu tun haben, was wir besprechen. Aber es ist, meine Insta-Bubble ist aktuell voll mit diesen Infos. Es ist doch immer so eine, also jetzt eh so, jetzt im letzten halben Jahr oder vielleicht auch schon im letzten Jahr so ein Thema gewesen, dass, wie geschlechtsspezifisch Medizin eigentlich ist gewesen und dass unser Standard immer auf einen männlichen Körper ist ausgerichtet gewesen. Und jetzt wird überall, bekomme ich so die Info mit, ja, die 8 Stunden Schlaf, die Leute sollten haben, wo man ja immer sagt, das bezieht sich auf einen Mann. Eine Frau sollte eigentlich zwischen 9 und 10 Stunden Schlaf pro Tag. Und das ist wie so, wo ich auch wieder so finde, es passt so in die Thematik hin oder eben bei diesem Zitat, dass du einfach irgendwie so Sachen, die du nicht erklären kannst, bei Frauen, einfach nimmst, oder du nimmst den Mann als Standard und alles, was dem Standard nicht entspricht, ist irgendwie komisch und es ist das Frauending, aber du willst es auch nicht genauer ergründen oder erfahren, wieso ist das so. Weil, ich meine, es kann ja tatsächlich sein, dass es etwas Psychisches ist, aber das Ding wäre ja, aber wenn es etwas Psychisches ist, müsste man ja herausfinden, oder Arzt in dieser Situation, wieso das das ist.
Genau, und sie wird in dem Kontext einfach nicht ernst genommen. Also, er schaut dann schon ihre Ohren an, aber sieht eben, wie gesagt, nichts. Und also, ja, bei einem Tinnitus sollte sie auch irgendwie sehen, dass irgendwie die Hörli verkrümmt sind oder weiss ich was. Und sieht halt nichts. Und dann wird sie so ohne Diagnose und ohne nichts einfach weggeschickt und heisst, ja, ist halt irgendetwas, was ihr Frauen habt. Kann ich euch auch nicht helfen, so in diesem Stil.
Genau, und bei Panikattacken ist ja das Gleiche. Also auch wenn es eine Panikattacke wäre, wäre ja die Frage, was löst die Panikattacke aus? Was kann man machen, dass das nicht immer wieder passiert? Abgesehen davon sind Panikattacken nicht etwas Weibliches, wo nur Frauen können haben. Und darum ist es einfach wieder so, es steckt so viel in diesen paar Zielen drin.
Und es hat, wie gesagt, etwas was, also es ist etwas Psychisches und sie hat auch einmal zumindest, mindestens einmal eine Panikattacke. Und wo sie dann wieder Grund herausfindet, wieso dass sie das alles hat, werden alle Symptome auch weniger. Und ihr wird aber nicht geholfen, sie muss alles selber herausfinden.
Und es braucht so viel Anstrengung von dir aus, wenn du wie all deine, auch das selber musst dir erschliessen und wie in Anführungszeichen dich selber heilen.
Ja.
Wollen wir zum Abschluss noch? Oder willst du das später lesen?
Ja, jetzt gerade beschlossen, ich lese es nicht vor.
Okay, das ist voll okay. Das ist doch gut.
Weil ich das Gefühl habe, es ist gerade wieder so ein anderes Thema. Und ich habe es ja schon vor euch erzählt, dass wir die Pfarrerin gibt im Dorf, wo weil ihr Mann eben halt auch verschwindet. I love it.
Was es auch mit dem auf sich hat, kann man sich ja einfach
sagen. Ist auch noch so ein Hink gegen die katholische Kirche. Oh, ja.
Ja gut, das also, tut dann ein ganz anderes Fass auf.
Ja, es tut nochmal ein ganz anderes Fass auf, genau. Und ich glaube, man merkt, ich war sehr begeistert gewesen von, also von dem Buch. Ja, und es war sehr schön, gewesen, ist einfach auch. Genau, aber ich würde sagen, wir gehen doch zum Lyon, oder?
Ja, und ich würde sagen, katholisch ist doch ein gutes Stichwort, weil da sind wir nicht in Bayern. Also es
ist es passt wirklich.
Ja, ich fange doch auch mal an. Also der Lyon Christ ist in Bad Tölz geboren. Das ist irgendwo in Bayern. Ich weiss ehrlicherweise nicht, wo in Bayern.
Ich auch nicht, aber sag mal etwas.
Ach wirklich? Mir gar nicht. Wobei... Vielleicht habe ich jetzt einfach das schon zu oft gelesen, dass er dort geboren ist. Darum sagt es mir vielleicht einfach wegen dem etwas. Und er hat Film und literarisch Schreiben studiert. Hat dann im 2021 das Münchner Literaturstipendium bekommen. Also noch nicht für ein Werk, das schon geschrieben wurde, sondern um überhaupt können schreiben. Und er hat eben letztes Jahr, oder mit dem Stipendium, dann seinen Debütroman «Sauhund» geschrieben. Und der ist letztes Jahr bei Hansa rausgekommen. Er lebt heute in Leipzig und ist aber eben auch viel unterwegs, weil Sauhund gut und viel besprochen ist worden, was sicher auch daran liegt, dass es halt auch ein Thema ist, das man bis jetzt noch gar nicht so literarisch verarbeitet gefunden hat. Ist das ein Satz gewesen? Ich weiß es nicht.
Also Sie haben Teil davon, oder?
Ja.
Also nicht das ganze Thema, so wie ich es verstanden habe. Sorry, nein. Dass ich dir so drei Geräte
nein, nein. Aber. Also es ist schon, ich finde, ein Teil vom Thema, aber auch, jetzt, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, was, also wir haben ja nicht jedes Buch gelesen, das in letzter Zeit rausgekommen ist, aber was so thematisch und auch so von Zeit her und so, ist es schon etwas ein bisschen Spezielles. Und zwar fangen wir an im Jahr 1983 und unser Protagonist, der Flori, ist 21 und lebt in Sonnkirchen, das ist irgendwo in der Voralpen, halt auch in Bayern, hat irgendwie so 500 Menschen in diesem Dörfli. Und er, also es fängt eigentlich damit an, dass er den Ort dann schlussendlich verlässt und nach München geht. Er lässt seine Eltern zurück und er lässt seine erste Liebe, der Gregor, zurück. Und das ist natürlich auch eine Liebe, die heimlich hat müssen passieren, die auch so ein bisschen speziell anfängt. Und halt die ganze Beziehung ist sehr davon geprägt, dass das halt nicht in der Öffentlichkeit stattfinden kann, dass sie sich immer nur, also der Gregor kommt der Flori immer mit dem Auto abholen und dann gehen sie irgendwo in den Wald. Weil ja, mehr kann wie nicht stattfinden. Und sie dürfen sich halt auch nicht in der Öffentlichkeit zeigen, weil wir befinden uns immer noch in einer Zeit, wo Homosexualität besonders auch gerade, also eigentlich nur von Männern ist unter Straf gestellt worden oder noch verboten ist gewesen. Ja, und er verlässt dann das, weil er so etwas mehr von seinem Leben möchte. Oder es zieht ihn einfach ein weg. Und er ist halt so auf der Suche auch nach sich selber und nach seinem Glück. Und er hat eine Ausbildung gemacht und eine Freundin von ihm, die er in dieser Ausbildung kennengelernt hat, lebt in München. Und dann geht er zu ihr auf München. Also er packt sein Zeug und geht, ohne dass er natürlich irgendetwas sagt. Also seine Eltern wissen es nicht. Seine Eltern wissen auch, ich glaube, zwei, drei, vier Jahre nicht, wo er eigentlich ist. Er meldet sich dann erst dann irgendwann. Und er trennt sich sozusagen auch nicht vom Gregor. Also offiziell gesagt, mir tut egal, wie das passiert wie nicht. Es hat aber auch etwas zu tun damit, er hat in einem Altenheim Zivildienst gemacht und hat dort vor allem so ein einen Bezug zu einer älteren Frau und die tut halt auch, probiert immer so ein bisschen zu ermutigen, zu sagen, mach etwas aus deinem Leben. Du bist für Grosses bestimmt und er möchte irgendwie auch gerne so ein Star und Sternchen werden. Und für das muss man halt in die Grossstadt. Also anders als bei Männertöten geht es nicht von der Grossstadt in ein Dorf, sondern vom Dorf in die Grossstadt. Und er lebt dann ein Zeit bei dieser Freundin, schlägt sich so ein bisschen durch, geht entdeckt halt so Schwulenclubs, die es in München gibt, entdeckt, wie es ist, dort in den Ausgang zu gehen, entdeckt, wie es ist, wenn man von anderen Männern begehrt wird. Und das zwar auch nicht mega öffentlich, aber es ist ja gleich in einem öffentlichen Raum, in diesen Bars. Und er verstreitet sich aber dann mit seiner Freundin, weil sie, also er sucht halt auch keinen Job, also er macht einfach nur eine Party und lebt auf ihre Kosten. Und sie wird dann schwanger, also nicht von ihm, halt von jemand anderem. Und ihre Idee ist dann, dass sie zusammen das Kind aufziehen könnten. Und das geht dann halt in die Hose, weil er einfach auch dort keine Verantwortung will und kann übernehmen. Ich finde, das kann man damit auch nicht so zum Vorwurf machen.
Nein, finde ich auch nicht.
Er kommuniziert es halt nicht. Das ist so etwas, was man halt die ganze Zeit denkt. Er kann das halt auch nicht sagen. Also, er ist einfach wie noch so unsicher und teilweise auch sehr einsam, dass er halt auch nicht Sachen kann ansprechen. Und er vergeht, ja, man hat so das Gefühl, er ist so ein bisschen am Abstürzen. In der halt auch viel mit Alkohol. Er tut sich immer recht distanzieren von Drogen, so wie man das Gefühl hat. Also er bekommt es halt mit. Es ist nicht so, dass er gar nie nimmt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie drogenabhängig wird. Was aber das Thema ist, und das ist auch ein bisschen die Gefahr, die so im Hintergrund lungert. Man hört halt auch in Deutschland oftmals immer mehr von dieser neuen Krankheit, von diesem neuen Virus, von AIDS. Und man weiß halt, oder er weiß auch ganz genau, das heisst halt eigentlich, hey, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr. Es kommt aber immer wieder zu so Aktionen und er sagt so, das nächste Mal nicht mehr, das nächste Mal nicht mehr. Und also er ist ständig dem Risiko ausgesetzt. Und gleichzeitig ist er, also auch wenn er sich dort so ein bisschen durchschlägt, er ist einfach, eigentlich ist er auf der Suche nach jemandem, der eine, wie kitschig, dass es auch tönt, einfach ewig liebt. Oder er sucht einfach wirklich seine grosse Liebe. Das klappt halt nicht. Und er wird dann einmal aufgelesen von einem Mann, als er wirklich so draussen ist in der Kälte. Und dann nimmt er sie zu sich. Und die Peppe, also es ist ein homosexuelles Paar, und die Peppe lässt er so ein bisschen auf. Und dann steht er dann ein bisschen. Ja, mehr sage ich jetzt wie nicht. Und ja, es ist halt wirklich so ein bisschen, was mich spannend dünkt, die AIDS-Thematik ist wie allgegenwärtig und es spricht aber gleich niemand konkret aus. Also es ist so wirklich so wie ein dunkler Schatten, der irgendwie so ein bisschen über ihnen schwebt. Und Bayern ist dort auch sehr, also ich glaube, ein bisschen anders damit umgegangen und sehr rigoros umgegangen als der Rest von Deutschland, was es halt auch nicht einfacher macht. Und spannend ist, wir haben Kapitel, sie so getrennt durch manchmal Zeitungsartikel oder so Meldungen, manchmal sind es aber auch Briefe, die der Flori schreibt, aber nicht abschickt. Wo er halt so ein bisschen erzählt, was eigentlich so politisch passiert. Weil wir bleiben dann auch nicht im Jahr 83. Es geht noch ein bisschen, weiter auf der Zeitachse. Und das ist, ja, da sieht man dann halt auch, wie es immer ein grösseres Thema ist. Es ist auch so, dass es im Verlauf dieser Geschichte erfährt man dann irgendwann kommt dann auch der Zeitpunkt, wo man sich anonym kann testen kann, um zu überprüfen, ob man das Virus in sich trägt oder nicht. Und das ist halt etwas, was man wie vorher noch nicht hatte.
Ja. Also eben, wie gesagt, es ist auch ein wichtiges Thema.
Extrem. Und eins, was
auch Gender.
Auch Gender aber oder da Queer. Halt in dem
Queer. Sinn. Und da geht es jetzt so in die Richtung Homosexualität. Und du hast ja vorher den Sonderweg so ein bisschen von Bayern angesprochen. Du kannst den besser erklären, wie ich glaube. Oder auch nicht.
Nein, ich glaube, es ist einfach so, es ist, glaube ich, einfach viel rigoroser gewesen. Es ist viel strenger gewesen.
Strenger, es, gell? Nicht, ja. Nicht liberaler.
Nein, es ist nicht liberaler gewesen. Es ist wahnsinnig streng gewesen. Und, also, Homosexualität ist überall in Deutschland noch verboten gewesen, aber ich glaube, es ist wirklich einfach dort viel, viel krasser gewesen. Also, es ist auch, sie müssen bei diesen Clubs dann irgendwie immer schauen, ob es eine Razzia gibt. Oder ja, je nachdem, genau. Wenn du die draussen triffst, könntest du auf einmal aufgegriffen werden. Und das ist in Bayern wirklich noch viel. Also, ist auch katholisch. Also,
ja.
Einfach, ja, schon dann sehr, sehr streng gewesen. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, weißt, zu sehen, wie sich halt gleich so eine, ich würde nicht sagen Untergrund, aber einfach so eine Gegenwelt entwickelt mit diesen Clubs. Oder der Mann, der ihn aufgabelt, der Miguel, das ist jemand, wo, dann hat man das wirklich noch so gesagt, als Transvestit auftritt und eben so Shows ableitet. Also es ist sein Job. Und wie dann so eine ja, Parallelwelt fast ein bisschen aufgebaut wird, durch das, wie sie dann in diesen Clubs leben.
Und es ist ja auch spannend, also in dem Dorf, wo er vorher wohnt, dürfen das ja wie nicht ausleben und es ist alles so verpönt. Und in München, auch in der Großstadt, ist es natürlich auch nicht angesehen oder wie mit diesen Regeln wird es, oder probiert man es zu verhindern und zu regeln. Aber gleich gibt es eine gewisse Freiheit und er kann es plötzlich ausleben und sich ausprobieren. Vielleicht auch ein bisschen entwickeln. Ich habe mich gefragt. Ja, ja, ich weiß, es ist nicht mega nötig, aber. Ich habe mich einmal gefragt. Nein, es ist ja nicht wirklich. Nein, es stimmt schon nicht. Jetzt, wenn ich darüber nachdenke, stimmt schon nicht. Aber ich habe mich am Anfang gefragt, ob so, weißt du, so, es wäre schon schön, wenn es so Coming-of-Age-mäßig wäre. Aber es aber halt, glaube ich, schon nicht entspricht.
Nein.
Weil es müsste ja wie dann am Schluss.
Also es hat schon eine Entwicklung stattgefunden. Ja, ich finde, es ist schon ein bisschen besser. Ja. Es hat, ich habe einfach das Gefühl, er ist als Person mega unsicher.
Ja.
Und schwankt so zwischen, ich stosse alle Leute weg, indem sie sie halt die ganze Zeit anlügen. Und braucht aber eigentlich nur Leute, die dann wie gleich bleiben. Weißt du, wie das aushalten und etwas entgegensetzen. Und das ist eben wie so ein bisschen das Problem auf dieser ganzen Geschichte. Also, vielleicht um ein ganz kurzes Zitat reinbringen und wo ihn recht gut beschreibt, er das heisst ähnlich, ich ertrage die Vorstellung nicht, dass mich alle Menschen auf der Welt ständig vergessen und nicht über mich nachdenken. Ich möchte eine Erscheinung sein, von der man regelrecht besessen wird. Also er sehnt sich so mega, also schon vielleicht sogar wirklich so ein bisschen nach Glanz und Gloria und eben so ein bisschen das Glamouröse, aber er möchte einfach, dass die Leute nicht vergessen, dass sie ihn nicht fallen lassen. Und es ist, das ist mir die ganze Zeit gegangen, dass wir begleiten ihn ja aus der Ich-Perspektive. Und gleich, also du fühlst auch mit ihm mit und merkst auch, dass er das gar nicht will, aber er tut sich immer so in Situationen rein manövrieren, dadurch, dass er eben so rumlügt und irgendwie Sachen aufbaust. Und gleich verstehst du die Leute, die sich dann von ihm abwenden, auch, weil du so denkst, so, hey, du kannst nicht einfach mein Geld klauen und dann nicht auftauchen. Ja, und, ja, man ist so in diesem Spannungsfeld innen zwischen, man weiss eigentlich, es steckt eigentlich ein unsicherer junger Mensch hinter dieser Figur, der ja auch nie so hat können sein, wie er eigentlich ist. Und das habe ich vielleicht beim Lesen tatsächlich auch manchmal ein bisschen vergessen, was das vielleicht mit dir macht, dass du 21 Jahre lang in einem Dorf lebst mit 500 Menschen, die dir gar nicht den Raum geben, so zu sein, wie du bist.
Dass du dann einfach so wirst.
Dass du dann so wirst, ja. Oder dass... Man hat manchmal so das Gefühl, es ist so ein bisschen... Also ich sage jetzt nicht, dass alle Teenager so sind, überhaupt nicht, aber bei gewissem Verhalten hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es ist halt noch so sehr jugendhaft und nicht vielleicht das, was man heutzutage von einem 21-Jährigen würde erwarten. Und gleichzeitig ist das auch ein bisschen doof, dass man so die Vorstellungen hat mit, also das wissen wir ja jetzt auch, dass man nicht irgendwann völlig reif muss sein, aber man hat wirklich so ein bisschen das Gefühl, ja, er kommt einfach nicht so. Er weiß einfach noch nicht so, wie er mit sich umgeht. Und er kann halt auch, also natürlich kann er in der Stadt wieder mitreden oder mehr darüber reden, aber auch die Männer, die er kennenlernt, es gibt ja auch nicht eine tiefgründige Beziehung, wenn du die einfach für eine Nacht kennenlernst. Und auch mit der Freundin, die er dann zusammen in München lebt am Anfang, ist, dass sie es zuerst auch toll findet und halt auch toll findet, dass er eigentlich schwul ist. Gleich hast du so das Gefühl, dass sie eben sich vielleicht ein bisschen mehr von ihm erhofft. Und dass sie sind einmal zusammen im Ausgang, ganz am Anfang. Und sie findet es zum Beispiel nicht so cool, dass er dann besser ankommt als sie. Und er kann einfach mit niemandem, schlussendlich hat er niemandem, wo er das hat können, wie wo sich das angebahnt hat oder wo er das hat gemerkt, dass ihn Männer interessieren, halt wie, er kann mit niemandem über das reden. Er kann auch nicht mit seinen Eltern darüber reden. Und dort finde ich, hat man so, man denkt so, ah, wie kann man einfach abhauen und nicht 3 Jahre lang nicht mit seinen Eltern reden. Aber was wäre die Alternative gewesen?
Ja, also, ja, klar ist es, wie kann man und sich nicht melden und so. Aber ich glaube, wenn es da irgendwie so scheiße geht und du die musst selber finden, vielleicht ist es dann wie der einfache Weg, um so einen riesen Bruch zu machen und sich dann halt selber zu verwirklichen und ja, suchen. Ja. Also klar funktioniert es nicht so nicht so ganz, oder ja, aber er hat wie mehr Freiheiten dann.
Und auch, weißt,
weil ja schon mal ein Fortschritt ist und schon, auch schon mal wie ein in die richtige Richtung sozusagen, oder?
Und Konsequenzen, also ja, schlussendlich auch Konsequenzen, die er ja muss für seine Eltern befürchten in diesem Dorf innen, weil das ja dann schon vielleicht irgendwann mal ein Thema wäre, wo das rauskommt. Und so schützt er sie ja vielleicht auch ein bisschen davon, dass er kann sagen, ja, wir haben auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Und die Szene, wo er geht, also man hat das Gefühl, die Mutter weiss genau, dass er geht. Ja, das Gefühl, sie ist eine sehr unterstützende Mutter, aber dass sie kann ihm halt in diesem Prozess vielleicht auch einfach nicht die Unterstützung geben, die er braucht. Und er kann auch nicht mit dem Gregor, ich glaube, sie sind auch vom Charakter sehr, sehr anders. Und man hat so ein bisschen das, was man vom Gregor mitbekommt, so das Gefühl, ja, ihn belastet das irgendwie nicht so, dass er nicht so sein kann, wie er möchte sein. Oder dass er die Beziehung irgendwie nur im Auto, im Versteckten kann, dem kann nachgehen. Und der Flori, hast du viel mehr das Gefühl, er leidet unter dem. Und er tut sich dann so ein bisschen selber sabotieren. Also es hat auch bei späteren Beziehungen oder Personen, die man kennenlernt, er tut sich wirklich so ein bisschen selber sabotieren. Also er rennt vielleicht selber davon und er macht es wie, er steht sich so ein bisschen selber im Weg. Und das ist aber auch etwas, wo man er sehr gut kann nachvollziehen und mit ihm kann mitgehen oder so. Und das ist noch spannend, weil ich dann gefragt habe, für mich ist tatsächlich die erste Beziehung zum Gregor so etwas anders als die anderen. Und Leon hat das aber gar nicht gefunden. Und er hat gesagt, ja, sie sind genau gleich wie die anderen, weil er rennt auch davon. Und das stimmt, absolut.
Das ist lustig, das hat er bei uns auch erzählt, also bei meinem Grippli. dass es so, also, er hat sich ein bisschen so dargestellt, als ob er gar nicht gelernt hätte oder so, sondern dass die Beziehung sich genau gleich verhält, also genau gleich verläuft und ja, er sich genau gleich verhält. Und darum, also da ist ja wieder auch wie die Anspielung, es wäre schön, wenn er, auch, wenn er dort einen Fortschritt machen würde, weil er eben lernen würde oder wenn er, weil er sich ja das auch eigentlich irgendwie ein bisschen wünscht. Aber ja, er schafft es nicht. Oder, also es liegt ja nicht unbedingt immer alles an ihm, natürlich, aber schon. Also weißt du, es braucht ja in einer Beziehung, hat es ja immer noch die zwei Personen. So meine ich.
Ja, nein, absolut. Aber es ist, also ich wollte jetzt auch nicht zu viel oder vielleicht noch etwas offen lassen, aber es gibt gegen Schluss eben auch schon nochmal eine andere Beziehung, also wirklich eine andere Beziehung, wo auch länger geht, tatsächlich. Und dort kann man wie so selber nach dem Schluss schauen, ob, oder muss man herausfinden, ob er jetzt eben etwas gelernt hat. Ich finde, er hat schon ein bisschen etwas gelernt, tatsächlich. Aber er kämpft mega gegen sich selber an.
Mm.
Und es ist in dieser letzten Beziehung ohne Situation, wo ich finde, es ist sehr schwierig, mit dem umzugehen. Und er hat schon so, also es steht halt einfach innen in diesen 80er Jahren, in dieser Stadt, als homosexuelle Paar, einfach nochmal ganz viele andere Hürden bevor. Was halt nicht einfacher machen. Und er ist einfach wirklich, ich würde wirklich sagen, er tut sich selber sabotieren. Er ist sehr ängstlich. Mhm. Er lügt sozusagen, um die Leute so ein bisschen von sich können stossen. Will aber eigentlich, dass das nicht passiert. Also eigentlich möchte er, dass sie ihn gerne haben, aber es klappt einfach nicht.
Ja, und wie du sagst, es ist ja zu dieser Zeit sicher auch nicht einfach wie eine gesunde, normale Beziehung zu führen, wenn man so viel Hürden und so viel Ängste hat um all die Themen und das so präsent ist die ganze Zeit, ist das natürlich auch ein Riesenfaktor, der dann dazukommt.
Und was ich mich tatsächlich wirklich auch ein bisschen damit identifizieren konnte, ist, also jetzt nicht mehr, aber das waren vielleicht schon so Gedanken, die ich als Teenager hatte, wo ja ganz viel Hormone und alles, jedes Drama ganz schlimm ist. Und dass man, wenn man wie enttäuscht ist, zum Beispiel von etwas oder auch von einer anderen Person, dass man das dann so, also ich habe das immer sehr stark gefühlt und so gefunden, ich brauche niemanden, ich kann das alles, ich kann mein Leben selber leben, ich bin nicht auf andere Leute angewiesen. Und er schwankt zwischen, hallo, ich brauche Liebe, also in welcher Form auch immer, ich brauche Zuneigung. Und er enttäuscht sie und er enttäuscht sie ihn, weil sie weggehen. Und dann kommt er in die Abwehrhaltung hinein mit, ja, aber ich brauche sie ja gar nicht.
Also du findest, es ist so ein bisschen Teenie-Verhalten?
Nein, es ist, ich würde, also ich persönlich hatte es vielleicht als Teenie gehabt. Ich würde es jetzt so sagen. Aber ich finde überhaupt nicht, es ist ein Teenie-Verhalten. Ich sehe, wieso, es ist einfach ein mega Teufelskreis.
Das ist auf jeden Fall, ja.
Und es ist, ich habe das Gefühl, es ist so ein Verhalten von jemandem, der vielleicht auch einfach zu unsicher ist zum, oder mega Angst davor hat, enttäuscht zu werden. Und durch das verhält er sich so, dass die Leute von ihm enttäuscht sind und dann gehen. Anstatt, dass sie sonst, weil dann hat er vielleicht auch eine Begründung davon, wieso sie gehen, weil sie, er kann sagen, ja, ich habe gelogen. Aber eigentlich hat er Angst, dass sie ihn vielleicht auch verlassen, weil er wie nicht genug ist. In welcher Form auch immer oder wieso auch immer.
Mm.
Und er tut das so ein bisschen, also auf mich hat es auch so gewirkt, dass er so ein bisschen jemand ist, der das raus, ja, der das so ein bisschen herbeiführt, sozusagen, sein eigenes Unglück, aus Angst davor, sonst enttäuscht zu werden. Und das ist ein Verhalten, was vielleicht noch bei anderen, also weißt du, wo auch andere Leute, die jetzt nicht nur so auf ihm spezifisch ist, es gibt doch die Phänomene, dass man wie das Gefühl hat, bevor ich verletzt werden kann, tue ich die anderen verletzen. Und verletze mich dabei selber.
Und also ich glaube, das ist gar nicht immer so mega bewusst.
Nein.
Es ist so extrem etwas Unbewusstes, was man dann macht, um sich probieren zu schützen.
Absolut. Also man hat nicht das Gefühl, er ist böswillig. Oder er macht es extra, dass er kommt einfach immer in das Lügen rein oder in das Leuten täuschen.
Ja.
Und hat aber halt wirklich auch niemanden, der ihn wie auffährt und ihm halt, also es gibt Leute, die ihm viel verzeihen, aber bis zu Miguel und seinem Partner gibt es wie niemanden, der ihm alles verzeiht.
Mhm.
Und das zeigt halt auch, wie wichtig für deinen eigenen Weg eigentlich ein Umfeld ist, wo du dich darauf verlassen kannst, dass sie hinter dir stehen, auch wenn du mal Mist baust. Und auch wenn du 3 oder 4 oder 5 Mal Mist baust.
Vielleicht noch zum Abschluss, ich weiß gar nicht, hast du mit ihm darüber geredet, wie, oder wir haben am Anfang auch darüber geredet, nur wir zwei, dass er ja über eine Zeit schreibt, wo er so lange her ist und dass ihm das oft vorgeworfen, oder kann man sagen vorgeworfen, es hat einfach gesagt, ja, du, er hat ja keinen Bezug, also keinen Bezug. Er hat ja alles müssen recherchieren oder viele historische Sachen lesen und sich reinlesen und so. Und dass das halt so ein bisschen das Thema ist, ob man wirklich immer nur über etwas schreiben kann, wo man so selber eins zu eins erlebt hat.
Ja.
Was übrigens kein Buch so ist.
Nein, so. Weil, also ich weiss nicht, wie es aussieht mit Männern dort.
Nein, also ich glaube nicht, aber...
Ja, wir haben wie kurz darüber geredet, also beziehungsweise wir haben auch vor allem darüber geredet, wieso das vielleicht auch literarisch einfach noch nicht so behandelt ist worden. Oder er hat halt, er ist wirklich so in die Archive gegangen und hat sich sehr damit beschäftigt, halt auch das Gefühl bekommen, wie ist das in den 80er Jahren zu München gewesen, wie haben die Schulszenen ausgesehen. Und dass das eben etwas ist, was auf der einen Seite dir ja dann viel Raum gibt, weil man sagt, hey, es ist etwas, das noch nicht so viel behandelt ist worden. Und gleichzeitig, ich weiss ehrlicherweise nicht, was er für einen Jahrgang hat, aber er ist sicher nicht in den 80er Jahren geboren und er hat die 80er Jahre auch nicht erlebt, als junger Erwachsener.
Ich habe gemeint, du hast gesagt, er ist jünger wie mir.
Ja.
Oder etwa gleich.
Ich glaube, es ist ein bisschen jünger als mir. Aber ich weiss es nicht ganz genau. Es ist auch ein bisschen jünger als mir, ist halt dann immer schon so... Ah, ich weiss nicht. Ich kann es immer noch nicht greifen, dass Leute, die 2000 geboren sind, schon 24 waren. Das ist so. Ja. Und
wir werden alt.
Wir werden alt, ja. Es ist, ihm wird es, also ich habe das Gefühl, nicht so krass vorgeworfen wie einer anderen Autorin. Es gibt, letztes Jahr, ist auch recht besprochen worden, Gittersee. Das ist auch ein Debüt-Roman. Und dort, also geschrieben hat Charlotte Gneuss, das habe ich müssen spicken, das habe ich nicht auswendig gewusst. Ich muss den Nachnamen. Und bei ihr war sie ja sogar nominiert für den Deutschen Buchpreis. Und dort ist eine Mängelliste eingereicht worden, die Jury. Mit Sachen, die eben nicht historisch korrekt sind.
Und das habe ich gar nicht gewusst.
Der Roman spielt halt wie in der DDR und sie hat noch nicht gelebt, was die DDR gegeben hat. Und das habe ich auch so... Ich finde, es ist so ein komisches Kriterium und so blöd eigentlich, weil du hast es vorher schon gesagt, da kannst du ja über gefühlt nichts schreiben. Also wenn du das würdest sagen, kannst du auch sagen, ein Mann darf nicht die Perspektive von einer Frau einnehmen, wenn er schreibt und umgekehrt. Weil das ist ja und etwas, was man nicht erlebt hat.
Wie viele Männer haben das schon vor Jahren den ganzen Sinn gemacht?
Also. Ja, also es ist völlig bescheuert. Und der Leon hat auch erzählt, ich meine, für das hast du ja historische Recherche, für das hast du Archiv, für das hast du vielleicht Zeitzeugnisse. Also, und das würde ja, würde ja auch bedeuten, wenn er das jetzt nicht sich zum Thema genommen hat. Es wird ja literarisch fast gar nicht behandelt. Also nicht die AIDS-Thematik, auch nicht die Schulenthematik, sondern geht eben so in Bayern und München und 80er Jahre. Das gibt es einfach literarisch wirklich fast nichts. Also ich kenne nichts und er hätte jetzt auch nicht sagen, ich habe mich an dem und dem orientiert. Und das ist ja wie mega schade und für uns als Gesellschaft mega gefährlich, wenn wir, also das, Bücher sind ja eine Möglichkeit, dass wir uns Sachen erschliessen können, wo wir uns nicht damit beschäftigt haben, was sich aber die Person, die es geschrieben hat, damit beschäftigt hat.
Ja, es ist ja mega schön, dass wir jetzt nicht in das Archiv und all die Sachen lesen müssen. Nein, logisch nicht. Sondern wir können jetzt im Leon sein Buch lesen und dann wissen wir mehr davon. Und klar, wenn du dann irgendwie noch mehr willst über die Thematik, dann gibt es vielleicht irgendwann ein zweites Buch oder dann gehst du vielleicht dann gleich mal recherchieren oder so.
Oder gehst du um einen Sachtext.
Oder, ja, genau. das meine ich. Aber es ist wie dann so mal ein guter Anfang. Das ist ja auch da, wenn ich es so angesprochen habe, bei Männertöten, dass es gleich auch nochmal eine andere Art und Weise ist für Aufklärung. Also auch da, es ist wie, das ist jetzt nicht wie eine aktuelle Aufklärung, aber es ist natürlich ein historisches Ereignis gewesen, Erlebnis, wie auch immer, wo man jetzt wie darüber informiert, wenn aufgeklärt wird. Und für das sind ja Bücher da.
Genau. Und Leute, die halt zu diesem Buch greifen und gar nicht weder bei Männern töten 90 bis 100 die Intention haben mit, ich möchte etwas über die 80er Jahre und Schulszenen oder ich möchte etwas über ein mögliches Matriarchat erfahren, sondern es ist ja meistens irgendein Klappentext, wo wir wirklich ganz banal sagen, wir finden das spannend oder es ist ein Cover, das uns anmacht. Und das ermöglicht uns dann, dass wir in etwas eintauchen können, wo wir vorher wie nichts davon gewusst haben oder uns nicht damit beschäftigt haben. Und ich denke jetzt, dass auch bei Männern töten, spricht vielleicht dann tatsächlich auch Leute an, die sich nicht so mega mit Femiziden beschäftigen oder die das nicht so krass mitbekommen, je nachdem. Und darum finde ich so einen blöden Vorwurf, dann wie jemanden auf das Alter zu reduzieren und zu sagen, du darfst nur mehr über das schreiben, was du erlebt hast. Für das gibt es ja die Recherche.
Ja, und wie gesagt, also das ist ja dann auch das Beispiel von dem Gittersee. Es kann Fehler geben. Ich meine, man ist einfach nicht perfekt. Und dann ja, nimmt man die zur Kenntnis. Also ich habe zum Beispiel auch extrem mitbekommen, dass viele Leute gesagt haben, das sei ein gutes Buch, um in der Schule zu lesen. Also jetzt bei Gittersee. Um wie in die Thematik zu kommen, um den Kindern zeigen, wie es dann war, etc. Und dann kannst du das alles behandeln und sagen, look, das ist halt nicht ganz korrekt oder so.
Ja,
also oder ich glaub, du hast das Buch gelesen, hast du es überhaupt gemerkt?
Nein. Für das kann ich mir doch schlecht. Also weißt, das eine ist, es hat zwei Aspekte. Das eine, was glaube ich beschwert ist worden, oder sich darüber beschwert ist worden, ist, dass sie irgendwo in der Szene, also jetzt, wir sind jetzt bei Gittersee, dass sie irgendwo gehen baden, wo man früher nicht drin gebadet hat. Das wissen ja nur Leute, die das aktiv haben mitbekommen oder die recherchieren. Und wenn ein Roman völlig fiktiv ist, kannst du ja auch einfach Zeug erfinden, die nicht stimmt. Also du kannst auch meinetwegen sagen, Bern hat jetzt auf einmal einen See oder ein Meer oder ich weiss doch auch nicht. Das geht ja auch. Das ist ja rein literarisch. Für das ist es ja literarisch und nicht eine Dokumentation oder eine Biografie oder ein Sachbuch. Und das macht wie einfach gar keinen Sinn. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jetzt das stärkste Buch ist, das ich zum Thema DDR gelesen habe. Aber durch das, dass es halt Figuren sind, die halt im Jugendalter sind, kann ich mir wirklich auch vorstellen, dass das ein gutes Buch ist, wo sie, also, und sie haben es jetzt bei mir von zwei Klassen auch in beiden Klassen Gruppen gelesen, gerade vorletzt, weil sie es eben schon noch interessiert. Und man muss sich auch denken oder bewusst machen, dass die Generation, die jetzt irgendwie 16, 17 sind, die haben vielleicht den Bezug zur DDR noch mal weniger als wir. Und wir sind auch erst nachher geboren. Aber wir haben
vielleicht... Wir kennen auch alles nur aus Erzählungen.
Wir kennen auch alles nur aus Erzählungen. Und bei ihnen ist es aber jetzt teilweise halt fast 10 Jahre länger. Mhm. Also die sind teilweise 10 Jahre jünger als wir. Die jetzt eben so Sachen lesen. Und für die ist es doch eine super Möglichkeit, in etwas einzutauchen. Und es ist... Ich finde es... Wenn wir jetzt Beispiel wieder probieren, zurückzukommen zu dem... zu diesen zwei Büchern. Ich meine, sich mit Femizid zu beschäftigen, kann mega schwer werden. Also einfach erdrückend und ernst. Und das ist wie eine lustige, ja, wie gesagt, eine Möglichkeit, halt ein Buch zu lesen, das das in eine andere Perspektive rückt und wo halt anders damit umgeht. Und bei Sauhund ist es ein schweres Buch, absolut. Also es ist auch zum Lesen.
Ja.
Es ist nicht so, dass man mega viel muss lachen muss. Aber es lebt halt dann auch ein bisschen von... Also es zeigt dir gleich, du hast ein Bild davon, wie der Club zum Beispiel könnte aussehen oder wie die Bar aussieht. Und es lebt jetzt in meinen Augen einfach sehr viel davon, wie der Flori als Protagonist gezeichnet wird. Und das sind Gefühle, die man eben... Ich habe das Gefühl, dass sich sehr viel in verschiedenen Situationen damit können identifizieren können, die gar nicht nur explizit... Also es hat viel Bezug auf seine Situation, aber man fühlt gleich mit, auch wenn man nicht in dieser Situation ist. Und das ist ihm gelungen.
Schönes Plädoyer am Schluss.
Ja, nein, irgendwie, ich weiss nicht. Das ist wirklich so etwas, was ich finde. Was ist das für eine Kritik? Du kannst sagen, es ist etwas schlecht geschrieben. Du kannst auch sagen, es ist unrealistisch. Aber die Frage ist, muss Literatur realistisch sein?
Nein, es ist schon der Roman vorne drauf.
Ja.
Aber ich glaube, so Debatten werden wir im Literaturkontext wahrscheinlich immer haben. Und immer wieder haben. Yeah. Immer wieder froh.
Es ist okay, wenn es so Debatten gibt.
Ja, es ist auch okay, aber man kann sich auch darüber nerven. Also. Ja. Das Gleiche ist ja mit autobiografisch und so von wegen. Ja, aber da hat es autobiografische Zeug drin. Das sind doch sie.
Ich glaube, das ist nämlich so das eine Problem. Entweder schreibst du über Sachen, die halt wie 20 Jahre vor dir stattgefunden haben. Das klar ist, es ist nicht autobiografisch.
Damit du hast.
Und sobald es aber eine minimale Parallele zu deinem Leben hat, heisst es, das ist ein autobiografischer Roman.
Und logisch schreibst du immer ein Buch, das irgendwie einen Bezug zu dir hat, nur schon, dass dich das Thema interessiert. Oder dass dann so wie Eva Reisinger findet, sie merkt, die sind ihre Jacke schief. Um sich noch mehr mit dem Thema zu befassen. Also, logisch, hast du dann von irgendwo müssen ja die Ideen kommen und muss ja die Interesse irgendwie kommen. Also es, ja. Darum. Ja. Kommen wir zu einem Ende.
Kommen wir zu einem Ende. Hey, es ist ein bisschen eskaliert. Oder eskaliert. Es ist eigentlich gleich noch schön. Also sie hat jetzt, wir haben vielleicht nicht mega viel Gemeinsamkeiten können rausnehmen und es war nicht so ein Gespräch wie das letzte Mal. Aber irgendwie gleich.
Ja, und die grosse Gemeinsamkeit, wieso wir das ja überhaupt gemacht haben, war ja schon ein Literaturfestival gewesen. Das müssen wir einfach nochmal betonen, falls ihr jetzt das Gefühl habt, wieso redet ihr schon wieder über zwei Bücher. Es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen anspruchsvoller oder ein bisschen anstrengender.
Aber es gibt auch viele Podcasts, wo das
Wo das immer so ist.
Ja, oder das weißt du, über viele verschiedene Bücher geredet wird, wo er auch nicht beide immer alles gelesen haben. Darum finde ich, also wo er wirklich wie, es gar nicht darum geht, wer ist Spezialistin, sondern wirklich so, ich bringe ein Buch mit, halt wie den, wo wir bei Steinen schmeißen und Freizeit, wo wir wie vom anderen Buch gar nicht gewusst haben. Und jetzt haben wir ja wie gleich, haben wir einfach wie, sind wir auf eins spezialisiert gewesen, aber haben wie gleich das andere Buch gekannt.
Ja, das stimmt.
Aber dann würde ich sagen, wir kommen zu einem Ende. Ich habe das Gefühl, wir können für beide Bücher eine Leseempfehlung aussprechen.
Yes.
Sauhund ist vielleicht... Ja, es ist...
Ein bisschen schwerere Kost.
Ja, oder ich glaube, das Gefühl, weißt, was du gesagt hast am Schluss bei Männertöten, dass du nicht gewusst hast, ob du den Schluss jetzt gut oder schlecht findest. Das ist so ein Gefühl... Ich habe das nicht auf das Buch bezogen bei Sauhund, ob ich es gut oder schlecht finde, weil ich finde es gut. Aber man hat so Phasen, wo man weiss, wo man wirklich so findet, ich verstehe den Flori, aber ich möchte ihn gerne auch so ein bisschen.
Da kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt und dann habe ich doch gesagt, das ist mega ähnlich, weil ich genau im gleichen Moment doch gerade Männertöten fertig gelesen habe. Dann habe ich so gesagt, hey, das ist mega ähnlich. Weil wir irgendwie genau das gleiche Gefühl gerade hatten.
Schon wieder eine Ähnlichkeit zwischen diesen Büchern. Also, es ist... Nein, ich würde sagen, überzeugt euch, euch selber. Könnt ihr mit dem anfangen, wo ihr mehr Lust drauf habt. Es sind beide sehr lesenswert. Wenn ihr eine Debütempfehlung habt, könnt ihr uns die auch gerne mal schreiben. Über Mail, Webseite, Insta. Falls ihr etwas habt, was ihr findet, ich habe das gelesen, leset das auch, redet über das. Und sonst folgt uns gerne, bewertet uns gerne und ich würde, wenn es okay ist, zum Abschluss noch ein ganz kurzes Zitat vorlesen, wo wir sehen, dass eben der Flori eigentlich gerne möchte. Leute haben, die ihn gerne haben. Ist das okay?
Ja, sicher.
Ich vermisse niemanden mehr und niemanden vermisst mich. Zumindest sage ich mir das gebetsmühlenartig vor. Bloß in Wahrheit, wenn ich ausnahmsweise mal nicht lügen würde, fehlt mir vielleicht ja doch jeder einzelne von ihnen, unerträglich sogar.
Wortrich, der Literaturpodcast über Erstlinge.